Ein sehr ausdrucksstarkes und bewegendes Lied. Danke an euch alle, die ihr diesen schönen Teil der Musik übernehmt und uns mit reinnehmt und dazu anleitet. In einem Dorf lebten zwei Brüder, aber diese Brüder führten ein sehr lasterhaftes, zügelloses Leben. Sie waren berüchtigt, respektlos, kriminell und gewalttätig. Und eines Tages starb einer dieser beiden Brüder. Der andere Bruder, der noch lebte, ging zu dem Pfarrer der Kirche und sagte: Du musst meinen Bruder beerdigen, aber ich sage dir eins, du musst von ihm als einem Heiligen sprechen. Und der Pfarrer sagte: Das schaffe ich. Dann kam der Tag der Beerdigung und der Pfarrer begann seine Predigt und sagte: Dieser Mann, den wir hier beerdigen, war ein Lügner und Betrüger. Es war ein Trunkenbold und Taugenix. Aber im Vergleich zu seinem Bruder, der hier steht, war das ein echter Heiliger. Manche Heilige sind weniger heilig, als wir denken. Das war schon in der Bibel nicht anders. Und ich möchte uns einen Text lesen, an diesem Morgen in zwei Teilen, wo es auch um diese Heiligen geht und was sie mit Gott erlebten. Ich lese 1. Mose 16, in Auszügen die Verse 1 bis 6. Abram und Sarai konnten keine Kinder bekommen, da Sarai unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor: Du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat, aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Deshalb überlasse ich dir meine Magd, Hagar. Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Abram war einverstanden. Abram schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte Sarai sich bei Abram: Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abram. Ich lasse dir freie Hand. Mach mit ihr, was du willst. Vielleicht habt ihr den gleichen Eindruck wie ich. Von einer sogenannten Bilderbuchfamilie sind diese Personen weit entfernt. Man müsste hier eher von einer Chaosfamilie sprechen. Statt einer Oase von Glück, Zufriedenheit, Liebe und Harmonie wird uns hier eine Familie vorgestellt mit Licht und noch viel mehr Schatten. Und wir staunen, dass die Bibel so offen über diese Familie berichtet. Abraham, der Vater des Glaubens, obwohl dieser Glaubensheld Gottes Auserwählter ist, gibt er hier eher eine traurige, zweifelhafte Figur ab. Und was er hier mit seiner Ehefrau gemeinsam veranstaltet und organisiert, ist eher zum Fremdschämen geeignet. Also, wir treffen hier Menschen voller Hoffnungen und Ängste. Menschen mit Problemen und Konflikten. Menschen mit Egoismus, mit Intrigen und Menschen mit Schuld. Drei Personen werden uns vorgestellt: Abram, Sarai und Hagar. Und alle drei treffen falsche Entscheidungen. Und alle drei werden schuldig. Ja, wahrscheinlich hat dieser Bericht nicht das Geringste mit unserem Leben zu tun und unseren Familien, denn wir sind klüger als Abraham. Und wir sind weniger egoistisch als Sarai. Und wir sind auf jeden Fall diplomatischer als die Magd Hagar. Aber sollten wir der Meinung sein, dass unsere Familie keine absolut lupenreine Bilderbuchfamilie ist, sondern auch eine Familie mit Licht und Schatten, dann ist dieser Bericht für uns. Und sollten wir in irgendeinem Bereich unseres Lebens, der mit unserer Familie, mit unserem Partner, mit unseren Kindern, mit unseren Eltern zu tun hat, sollten wir leiden, so wie diese drei Personen Leid erlebten, dann ist dieser Bericht für uns. Und sollten wir selbst schon falsche Entscheidungen getroffen haben, vielleicht Fehler gemacht haben in der Erziehung unserer Kinder, sollten wir schuldig geworden sein im Umgang mit unserem Partner, mit unseren Kindern, mit anderen Personen, dann ist dieser Bericht für uns. Denn in dieser Geschichte geht es nicht zuerst um menschliche Fehler und falsche Entscheidungen, sondern in diesem Bericht geht es um die Güte Gottes, um einen Gott, der einer einzelnen Person nachgeht, der eine einzelne Person sucht und findet und heilt und ihr Leben auf ein neues Fundament stellt. So groß ist unser Gott, dass er einer Person nachgeht, um sie zu retten, um ihr zu helfen. Und diese unfassbare Güte Gottes, die zeigt sich darin, wie er mit dieser Sklavin Hagar umgeht. Und ich möchte noch 5 Verse weiterlesen, ab Vers 7. In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg und fragte sie: Hagar, du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr: Geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin, ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael. Gott hört, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Ich lese weiter ab Vers 13. Da rief Hagar aus: Ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte: Du bist der Gott, der mich sieht. Ich war tatsächlich schon mal in einer echten Wüste. Wir hatten einen befreundeten Missionar in den bolivianischen Anden besucht und unsere Rückreise nach Paraguay, die führte uns durch eine Wüste in 4000 Metern Höhe, nämlich durch die sogenannte Atacama-Wüste im Norden von Chile. Eine Wüste ist an sich schon ein ziemlich extremer Ort, aber diese Wüste, die kann noch mit wirklich extra Superlativen aufwarten, denn diese Wüste wird als der trockenste Ort weltweit gezählt. Obwohl diese Wüste in der Nähe der Pazifikküste liegt, regnet es dort praktisch nie. Im Jahr 2018 fiel ein Regen und das war der erste registrierte Regen nach 500 Jahren. Also diese Wüste ist bedrohlich, aber sie ist auch faszinierend. Salzlagunen, dazwischen Flamingos, Säulenkakteen. Als wir dort mit dem Auto durchfuhren, dachte ich, sehr interessant, das kennenzulernen. Ich hoffe, dass unser Auto, unser Bus keine Motorpanne hat. Also wenn ihr noch auf der Suche nach dem nächsten Urlaubsort seid, mit der absoluten Sonnengarantie, Regenfreiheit, ich kann euch Atacama empfehlen. Ja, eine Wüste ist hochinteressant, wenn man als Tourist diese Wüste kennenlernen, aber sie ist bedrohlich, wenn man sich plötzlich in einer Wüste wiederfindet und vielleicht ums Überleben kämpfen muss. Ich habe das Beispiel gebraucht, weil ich glaube, mitunter sind Wüsten nicht nur bestimmte geografische Regionen auf der Landkarte, sondern manchmal sind Wüsten auch Stationen in unserem Leben, in denen wir uns plötzlich wiederfinden. Wir durchleben schwierige Zeiten, die man so richtig als Wüstenetappen bezeichnen könnte. Wir fühlen uns überfordert, wir fühlen uns hilflos von dem, was auf uns einprasselt. Und wir fühlen uns einsam. Vielleicht erleben wir eine Krankheit wie so eine Art Wüstenzeit. Früher war unser Leben wie eine blühende Oase voller Kraft und Frische. Und plötzlich ist all das vorbei. Und wir fragen uns, wie unser Leben weitergeht. Unsere Situation macht uns Angst und ist bedrohlich. Vielleicht erleben manche von uns gerade eine Beziehungskrise und diese Krise kommt dir vor wie so eine Wüstenwanderung. Und du fragst dich, wie du da wieder rauskommst, ob du das heil überstehst. Der Weg ist kräftezehrend und einsam. Und du hast Angst, dich in der Wüste aufzureiben. Es gibt andere, die finden sich aufgrund finanzieller Turbulenzen in einer Wüste wieder. Vielleicht hast du eine riskante Entscheidung getroffen und musst jetzt mit den Konsequenzen leben. Wieder andere erleben Leid, vielleicht haben sie einen geliebten Menschen verloren, vielleicht hat ein Unfall dein Leben von heute auf morgen komplett auf den Kopf gestellt. Vielleicht hast du deinen Arbeitsplatz verloren. Ich hatte euch von unserer Arbeit hinter Gittern erzählt, auch diese Menschen, nicht nur in Südamerika, auch in Deutschland, erleben so eine Art Wüste. Und wenn ich manchmal mit unseren Freunden hinter Gittern ins Gespräch komme, was macht dir zu schaffen, was ist das Schwierigste für dich, erhalte ich eigentlich immer fast die gleiche Antwort. Die Leute sagen, wir fühlen uns einsam, wir fühlen uns hier von Gott und der Welt verlassen. Wir haben keinen Kontakt mehr zu unseren Kindern, zu unseren Ehepartnern, vielleicht zu unseren Eltern. Und wir sehnen uns nach Freundschaft, nach Menschen, die uns besuchen. Eine Wüste hinter Gittern. Und was ich damit sagen möchte, die Wüsten in unserem Leben, die tragen ganz viele verschiedene Namen und die sind ganz unterschiedlich beschaffen, aber sie haben eins gemeinsam. In der Wüste fühlen wir uns einsam und hilflos. In der Wüste fragen wir uns, wie unser Leben weitergeht und ob wir überhaupt noch eine Zukunft haben. Und wisst ihr, es gibt auch geistliche Wüsten. Das sind Wegstrecken, wo wir den Eindruck haben, dass Gott unsere Gebete nicht mehr hört. Wir haben den Eindruck, Gott hat uns verlassen. Er interessiert sich für alle anderen Menschen in unserer Gemeinde, nur nicht für mich oder für unsere familiären Probleme. Wir beten, aber es ändert sich nichts. Geistliche Wüsten. Unser Glaube befindet sich in so einer richtigen Zerreißprobe. Du bist ein Gott, der mich sieht. Diese Frau, die dieses bewegende Statement machte, hieß Hagar. Und die befand sich in einer Wüste im doppelten Sinne. Die war erstmal in einer richtigen Wüste, so richtig mit Sanddünen und flimmernder Hitze und Kakteen. Aber die befand sich auch in einer ganz persönlichen Wüste. Die hatte nämlich eine bittere Enttäuschung mit anderen Menschen erlebt. Fühlte sich missbraucht, von anderen Menschen benutzt, fühlte sich innerlich verletzt und war eigentlich von ihrer Situation komplett überfordert. Und wenn man jetzt mal fragt, wer war eigentlich schuld daran, dann könnte man sagen, ja, schuld daran waren ihre Herren, der Abram und die Sarai, weil die hatten ihre Sklavin für ihre Zwecke, also ich sag mal, eigentlich missbraucht, ne, um endlich ein Kind zu bekommen. Hatten sie missbraucht, um ihren Wunsch erfüllt zu bekommen. Aber diese Frau, diese Hagar, war eigentlich auch selbst schuld durch ihren Stolz, ich sag mal auch durch ihre Überheblichkeit, weil sie vergessen hatte, wer sie eigentlich war, hatte sie sich auch ein Stück selbst in diese Situation hineinmanövriert. Aber liebe Geschwister, das große Highlight dieser Geschichte, ist nicht diese Frau, die sich in der Wüste befindet, sondern der Höhepunkt dieser Geschichte und das Herz dieser Geschichte ist, dass einer sich auf den Weg macht, zu dieser Frau, um dieser Frau zu begegnen, um dieser Frau eine tiefe innere Heilung zu schenken. Und um diese Frau, die am Boden liegt, aufzurichten. Und das ist für mich das Einzigartige, das Mutmachende an diesem Bericht. Wüstenzeiten sind meistens schmerzhafte Zeiten, die sich niemand von uns wünscht. Aber Wüstenzeiten, und das sage ich ganz ehrlich aus eigener Erfahrung, Wüstenzeiten sind ganz oft Zeiten, in denen uns Jesus ganz neu begegnet. Auf eine Art und Weise, wie wir das nie vorher erlebt haben. Wüstenzeiten sind ganz oft Zeiten, in denen wir nicht so bleiben, wie wir sind. Und nach denen unser Leben nie mehr so wird, im positiven Sinne, wie es vorher war. Und ganz egal, wie dir es gerade geht, ich kenne die allermeisten von euch überhaupt nicht. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es euch blendend, vielleicht geht es euch ganz schlecht, vielleicht so mittendrin. Aber ich möchte dir das zusprechen an diesem Morgen. Wir beten einen Gott an, der uns sieht, und ich spreche von einem Gott, der dich sieht, der deine ganz spezielle Situation sieht, der sieht, wie es dir wirklich zumute ist und mit welchen Dingen du gerade kämpfst und wie du überlegst und wie du vielleicht in der Nacht weinst, ohne dass das irgendjemand anders sieht und dich fragst, wie dein Leben wohl weitergeht. Ich spreche von diesem Gott, der dich sieht und der sich auf den Weg macht zu dir, um dir ganz neu zu begegnen. Als ich mich hier vorbereitet habe, da habe ich entdeckt, das hat in der Bibel Tradition, die Wüste spielt eine ganz wichtige Rolle in der Bibel. Ist euch das schon mal aufgefallen? Josef im Alten Testament, der besuchte seine Brüder in der Wüste. Und dort wird er von ihnen misshandelt, wird in eine Zisterne geworfen, wird verkauft wie so ein Stück Schlachtvieh. Also dort in der Wüste begann sein Märtyrium, aber dort in der Wüste begann auch Gottes Handeln an ihm. Indem Gott ihn auf diesen großen, einzigartigen Auftrag vorbereitet hat, letztlich zum Retter seines ganzen Volkes zu werden. David musste vor seinem Feind Saul in die Wüste fliehen. Und er musste sich jahrelang in einsamen, gefährlichen Gegenden verstecken. Aber in der Wüste erlebte David die Fürsorge und den Schutz Gottes. Mose, wir wissen oder wir kennen seine Geschichte, durch eine einzige falsche, impulsive Entscheidung. Einmal verlor Mose die Kontrolle und als Konsequenz für seinen Totschlag musste er in die Wüste fliehen. 40 Jahre arbeitete er als Schafhirte, aber in der Wüste begegnete ihm Gott und bereitete ihn auf seinen großen Auftrag vor. Elia floh vor einer Frau in die Wüste und wollte nur noch sterben, war am Ende. Und Gott begegnet ihm in der Wüste und sagt, Elia, es ist noch lange nicht vorbei, eigentlich geht es jetzt erstmal so richtig los. Ich brauche dich und ich plane mit dir. Auch Johannes der Täufer findet sich in der Wüste wieder und wir wissen, diese Wüste, die wurde für ihn zu so einer Art Trainingscamp, in der ihn Gott auf die größte aller möglichen Aufgaben vorbereitete, nämlich dem Messias den Weg zu bereiten. Und wir wissen, auch dem Gottessohn blieb die Wüste nicht erspart. Jesus wurde in die Wüste geführt, erlebte dort krasse Prüfungen, aber genau diese Prüfungen brauchte er, um die schwerste aller Prüfungen bestehen zu können, am Kreuz für unsere Schuld zu sterben. Und ich komme zurück zu diesem Bibeltext. Ich entdecke hier, auch bei Hagar handelt Gott ähnlich. Er begegnet ihr. Und wenn wir fragen, wo? Vielleicht im Gottesdienst oder bei der Familienandacht? Nein, dort, wo Hagar wahrscheinlich nie damit gerechnet hätte, nämlich in ihrer ganz persönlichen Wüste. Dort begegnet ihr Gott. Und mir ist aufgefallen, um die Hagar aufzubauen, da wendet Gott eine ganz geniale Therapie an. Eine Therapie, die aus 4 Schritten besteht. Eine Therapie, die auch du erleben kannst, wenn du dich in irgendeiner Art von Wüste befindest. Also wie schon gesagt, ich weiß nicht so richtig, wie es euch gerade geht. Vielleicht sind manche hier, die jetzt denken, naja, Wüste ist nicht gerade so mein Thema, mir geht es eigentlich gut. Wenn das so ist, du, ich freue mich mit dir. Danke Gott dafür, wenn dir es gut geht. Aber ich bin mir ganz sicher, dass manche von euch gerade jetzt in diesen Tagen und Wochen den Eindruck haben, ich komme mir vor wie in einer Wüste. Ich muss eine echte Wüste durchqueren und das übersteigt meine Kräfte. Und ich brauche einfach Unterstützung. Ich brauche Hilfe, um diese schwere, um diese schmerzhafte Zeit zu überstehen. Und wenn das deine Verfassung treffend beschreibt, dann ist das, was ich jetzt im zweiten Teil meiner Predigt sage, genau für dich bestimmt. Denn dann heißt die spannende Frage, wie kann ich mit Gottes Therapieprogramm meine ganz persönliche Wüste überstehen? Und nicht nur irgendwie gerade so überleben, sondern wie kann ich in dieser Wüste wachsen, reifen, mich weiterentwickeln und das Allerwichtigste, wie kann ich in dieser Wüstenzeit Jesus ganz neu begegnen, so wie noch nie vorher in meinem Leben. Und ich möchte dazu jetzt im zweiten Teil 4 kurze Punkte ansprechen. Und ich stelle die Frage, wie handelt Jesus an uns in der Wüste? Und die erste Antwort heißt, er sucht uns. Jesus sucht uns. Also genauso, wie sich Gott auf den Weg zu der Hagar gemacht hat, genauso sucht und findet uns Gott genau da, wo wir sind. Inmitten unserer Ängste, inmitten unserer Kämpfe, inmitten unserer Hilflosigkeit. Deshalb möchte ich dir das zusprechen, trotz allem, was dir vielleicht gerade zu schaffen macht und was dich leiden lässt. Trotz allem, du darfst wissen, du bist nicht alleine. Gott hat sich in Jesus längst zu dir auf den Weg gemacht. Jesus ist längst an deiner Seite. Vielleicht hast du es nur noch nicht gemerkt. Und er kennt deine aktuelle Situation bis ins letzte Detail. Sei dir dessen sicher. Und manchmal denken wir so, vielleicht geht es euch so, also ich denke das manchmal, vielleicht geht es euch ähnlich, denken wir so, naja, die Leute sehen mich zwar und die erleben mich, aber niemand weiß, wie es mir wirklich geht. Doch, einer weiß es. Einer weiß es. Jesus weiß, wie es dir wirklich geht. Niemand versteht dich so wie er. Michael war ein junger Mann von 20 Jahren. Sein Vater, ein Kollege von mir, ein Prediger auch. Und Michael tat das, was ich auch tat, als ich so alt war. Er ging nämlich nach Südamerika, um dort einen Freiwilligendienst abzuleisten. Michael, entschiedener Christ, auch Mitglied einer Gemeinde, wie viele hier von euch. Und er ging nach Brasilien, um in einer Kinderherberge mitzuarbeiten. Und eines Tages ging die Kindergruppe an den Strand, Michael als Begleiter dabei. Und die Kinder badeten und plötzlich, ganz urplötzlich, kam eine ganz gefährliche Strömung auf im Meer, ein Sog, der alles nach draußen aufs offene Meer zog. Und die Leute wurden sofort aufgefordert, an den Strand zurückzukommen, aber da waren einige Kinder, die konnten nicht schwimmen, die schafften das nicht. Und am Strand war niemand, der gut schwimmen konnte, also Michael überlegte nicht lange, er warf sich da in die Fluten, erreichte das erste Kind und brachte es zurück ans Ufer. Ein guter Schwimmer, der Michael. Aber da waren noch zwei andere Kinder. Und als der Michael am Ufer angekommen war, sah er, dass die beiden anderen Kinder noch mehr aufs offene Meer rausgezogen worden waren. Aber der überlegte nicht lange und startete wieder. Und musste sehr viel Kraft aufwenden, um gegen die Wellen und den Wind anzukämpfen, gegen diese starke Strömung. Aber er erreichte auch das zweite Kind und brachte es zurück zum Ufer. Und dann war noch ein Kind und das schrie um Hilfe, rief um Hilfe. Aber niemand war da, war noch keine Rettungsschwimmer da. Und Michael wusste, ich bin der Einzige, der überhaupt noch hier was tun kann. Und er ging zum dritten Mal ins Wasser, obwohl er eigentlich merkte, dass ihn die Kräfte schon verließen. Und machte sich auf den Weg zu dem Kind, erreichte das Kind, machte sich wieder auf den Weg zum Ufer mit seiner letzten Kraft. Und als gar nicht mehr so viel fehlte, um das Kind bis ans rettende Ufer zu bringen, da starb Michael und ertrank. Das Kind wurde gerettet, aber Michael bezahlte diese Rettung mit seinem Leben. Und das ist mir sehr nachgegangen. Ich habe das damals so ein bisschen miterlebt, nicht in Südamerika, aber hier. Diese Kinder wurden gerettet, aber nur, weil einer sein Leben einsetzte. Nur, weil einer sein Leben einsetzte und diese Kinder sicher ans Land brachte. Und stellt euch doch mal vor, liebe Freunde, gute Kommandos oder gute Ratschläge vom Ufer aus, vom sicheren Ufer aus, hätte diese Kinder nicht gerettet. Was diese Kinder brauchten, war eine mutige Tat, war eine Entscheidung, war Liebe in Aktion. Einer, der das Wertvollste, was er hatte, nämlich sein Leben, aufs Spiel setzte, um diese Kinder zu retten. Und wisst ihr, genau das hat Jesus getan. Jesus gibt uns nicht gute Ratschläge und sagt, komm mal raus aus deiner Wüste, ich helfe dir. Sondern Jesus macht sich auf den Weg zu uns in unsere ganz persönliche Wüste, in unsere Not, um uns zu retten, um uns zu suchen, um uns in Sicherheit zu bringen. Und das ist was, genau das brauchen wir in unserer persönlichen Wüste. Einer, der uns dort nicht alleine lässt. Einer, der uns dort sucht. Einer, der uns dort sucht, wo wir uns befinden. Und nur so einer kann uns wirklich helfen. Nur so einer kann uns wirklich retten. Und so handelt Jesus an uns. Er sucht uns. Zweitens, er hört uns zu. Hagar, wo kommst du her und wo gehst du hin? Interessant, diese Frage Gottes. Und ich sehe, hier ist einer, der ist wirklich interessiert zu hören, wie es Hagar geht. Das ist eigentlich eine echte Anteilnahme. Na, da, wo ich eine Frage stelle und die Frage ist echt und ich möchte wirklich hören, dann zeige ich eine große Wertschätzung der anderen Person gegenüber. Eigentlich merkwürdig, weil Gott kennt ja die Antworten auf diese Frage. Wenn es der allwissende Gott ist, weshalb fragt er dann überhaupt? Und meine Antwort heißt, weil er Hagar die Gelegenheit gibt, zu erzählen, sich den Frust, sich den Schmerz von der Seele zu reden. Wir wissen das von der Psychologie. Ein ganz wichtiger Teil der Therapie besteht darin, sein Herz zu öffnen. Im Gespräch teile ich das mit, was mich verletzt hat. Vielleicht vor langer Zeit, aber was immer in mir so drin rumort und mich nicht zur Ruhe kommen lässt. Und wenn ich das ausspreche, dann beginnt eigentlich schon die Therapie bzw. die innere Heilung. Man könnte sagen, den Druck aus dem Kessel lassen. Und Jesus lädt uns ein und Jesus lädt dich ein, an diesem Morgen ihm ganz neu, ihm ganz unzensiert, ungefiltert zu sagen, wie es dir wirklich geht. Wie es dir wirklich geht. Lass den Druck aus dem Kessel, sagt Jesus. Und deshalb ist das Gebet so wichtig, weil wir im Gebet vor Gott die Karten offen auf den Tisch legen. Und ich möchte dich ermutigen an diesem Morgen, sprich vor Jesus das aus, was dich kaputt macht. Vielleicht hast du es schon oft getan, dann tu es wieder. Sprich das aus, woran du leidest. Das kann bei einer Morgenandacht sein, in deinem Wohnzimmer, vielleicht bei einem Spaziergang. Ich bete gerne beim Autofahren, wenn ich alleine fahre, natürlich ohne Augen schließen. Aber dann habe ich die Ruhe, die ich brauche und ich bete manchmal sehr laut und weiß, dass Gott dabei ist und das hört. Und ich mache dir Mut, einfach diese offene Tür zu nutzen, dich Jesus mitzuteilen, ihm das zu sagen, was dich nicht zur Ruhe kommen lässt. Und Jesus hört und Jesus hat dich schon längst gesucht und Jesus möchte dir begegnen. Es gibt ein Wort, das ist so ein bisschen so ein Modewort geworden, aber ist ein wichtiges Wort, das heißt Resilienz. Vielleicht habt ihr davon gehört. Resilienz bezeichnet die Fähigkeit, schwierige Lebensumstände gut zu überstehen. Also Resilienz ist so eine Art innere Widerstandskraft. Und in einem Buch über Resilienz las ich eine ganz interessante Sache, möchte ich nur ganz kurz mal weitergeben. Las ich von einer Studie von einer Psychologin, die heißt Emmy Werner, und die hat ein Experiment mit 700 Kindern gemacht. Also die hat das Leben von 700 Kindern beobachtet und begleitet. Und das waren 700 Kinder, die aus sehr schwierigen Verhältnissen kamen, wo die Eltern entweder stark psychisch erkrankt waren oder alkohol- oder drogenabhängig oder chronisch arm. Und diese Emmy hat mit einem Team von anderen Psychologen diese Kinder 40 Jahre lang begleitet. Also eine enorme Langzeitstudie ist das gewesen. Und die sind zu einem überraschenden Ergebnis gekommen. Die haben festgestellt, 30% dieser Kinder haben im Leben die Kurve gekriegt. Obwohl sie unter so schlechten, negativen Voraussetzungen aufgewachsen sind, haben die geschafft, dieses Trauma ihrer Kindheit gut zu überwinden, gute Entscheidungen zu treffen, Erfolg im Leben zu haben. Und die Frage lautete natürlich, wie haben diese Kinder das geschafft? Und die Antwort ist sehr überraschend, hat mir sehr zu denken gegeben. Die Antwort heißt, auch von dieser Psychologin, sie hat gesagt, der allergrößte Schutz ist Bindung. Alle diese Kinder, die ihr Leben trotz vieler Handicaps gemeistert haben, die hatten wenigstens eine enge Bezugsperson, die sich um sie gekümmert hat. Vielleicht ihr Lehrer, vielleicht ein guter Freund oder der Pastor oder ein großer Bruder oder eine Schwester. Und ich gebe das einfach hier weiter, weil ich finde, das ist eine echte Hammererkenntnis. Das heißt, schon eine einzige feste Bindung in unserem Leben, die macht uns so stark, dass dadurch viele negative Faktoren neutralisiert werden. Schon eine einzige Bindung kann uns helfen. Und das bezieht sich nicht nur auf Menschen, sondern das bezieht sich vor allem auf die wichtigste Beziehung überhaupt, die wir erfahren können, nämlich auf die Bindung, auf die Beziehung zu Jesus. Und ich möchte dir das so sagen, wenn du diese feste Bindung hast, wenn du Jesus kennst, dann überleg doch mal, wie reich du bist. Überleg doch mal, was für einen großen Schatz du hast, wenn du Jesus kennst. Und wenn wir diese Beziehung haben, dann sind wir klug, wenn wir alles dafür tun, diese Beziehung zu pflegen, diese Beziehung zu vertiefen, diese Beziehung am Leben zu halten. Wie handelt Jesus an uns in der Wüste? Erstens, er sucht uns. Zweitens, er hört uns. Drittens, er korrigiert uns. Das ist mir aufgefallen. Gott gibt Hagar nicht nur Aufmerksamkeit, sondern er gibt ihr eine klare Kurskorrektur, eine klare Anweisung. Weshalb? Eben weil Hagar auch Fehler gemacht hat. Das war keine gute Entscheidung gewesen, einfach abzuhauen. Und Gott wusste, diese Frau, die wird letztlich keine innere Heilung erfahren, wenn sie sich nicht ihrer Vergangenheit stellt und ihren eigenen Fehlern und ihrer falschen Entscheidung. Wenn diese Frau ständig versucht, dieses Kapitel ihrer Vergangenheit zu verdrängen, wird sie keine innere Heilung erfahren. Und Gott wusste, was diese Frau auch braucht, ist Verantwortung übernehmen. Verantwortung für ihre Entscheidungen. Das finde ich beeindruckend. Das Neue Testament gebraucht dafür einen Begriff, der im Urtext Metanoia heißt, der ganz oft mit Umkehr übersetzt ist. Gott fordert Hagar auf, umzukehren. Und das ist das Schöne in der Bibel und bei Gott. Wer umkehrt, hat immer Zukunft. Und wer umkehrt, kann immer mit der Gnade, Güte und Unterstützung Gottes rechnen. Wie handelt Jesus an uns in der Wüste? Er sucht uns, er hört uns zu, er korrigiert uns und der letzte Punkt meiner Predigt, er ermutigt uns, er ermutigt uns. Gott gibt dieser Frau ein ganz gewaltiges Versprechen und dieses Versprechen sagt ihr, trotz aller Kämpfe, die du erstmal ausfechten musst, trotz der schwierigen Gespräche, die du jetzt führen musst, schaue mutig nach vorn, denn ich habe eine ganz schöne Zukunft für dich geplant. Das, was dich erwartet, ist etwas Positives. Schaue mit viel Optimismus nach vorn. Du darfst dich freuen auf das, was dich erwartet. Ich werde dich segnen, ich werde dich reich beschenken. Vertraue mir einfach. Und Jesus ermutigt dich, trotz allem, was schwierig ist, zuversichtlich nach vorne zu schauen. Denn du hast einen guten Grund dazu. Jesus ist an deiner Seite. Und mir ist aufgefallen, damit komme ich auch schon zum Schluss, mir ist aufgefallen hier, Jesus verspricht nicht, dass es leicht werden wird. Und Jesus verspricht auch nicht, dass es ohne Schmerzen abgehen wird. Aber Jesus verspricht, dass er dir helfen wird. Und dass er dich bei jedem Schritt begleiten wird. Hagar flieht in die Wüste als verzweifelte, gebrochene, innerlich verletzte Frau. Und sie verlässt die Wüste als erneuerte, ermutigte, aufgerichtete Person. Die Wüste ist ein Ort, wo du am Ende deiner Möglichkeiten ankommst. Die Wüste ist ein Ort, wo du mit eigenen Mitteln nicht mehr weiterkommst. Und die Wüste ist ein Ort, wo dir Jesus ganz neu begegnen will. möchte beten und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, deine Liebe zu uns, die besteht nicht in schönen Worten und großen Versprechungen, sondern deine Liebe zu uns besteht darin, dass du das Wertvollste hingegeben hast, Herr. Du hast dein teures Blut für uns fließen lassen. Du hast dich erniedrigt, Herr, bis zum Tod. Du hast den Kelch des Leides getrunken, Herr. Und deshalb muss niemand von uns niemals mehr in seinem ganz persönlichen Leid einsam und verlassen bleiben. Weil du verlassen warst, Herr, deshalb dürfen wir deine Gemeinschaft erfahren. Und dafür danke ich dir. Und ich möchte dich einfach bitten, für alle von uns, die vielleicht gerade jetzt in diesen Tagen und Wochen ganz schwierige, umkämpfte Zeiten erleben, Turbulenzen, Herr, Ängste, Unsicherheiten und Zweifel, Dinge, die über unser Leben hereingebrochen sind, die unser Leben vielleicht aus der Bahn geworfen haben, Herr. Bitte dich, dass du uns in diesen schwierigen Zeiten deinen Frieden schenkst, Herr. Dass du uns ganz neu erleben lässt, Herr, du bist da, du hast alles unter Kontrolle und du hast Gedanken des Friedens mit uns und mit unseren Familien. Ich bitte dich, Herr, dass du denen innere Heilung schenkst, die es brauchen. Und da, wo wir körperliche Heilung brauchen, Herr, wo uns Schmerzen vielleicht nicht zur Ruhe kommen lassen, eine Krankheit, dann kannst du uns auch Heilung schenken. Da, wo wir umkehren müssen, Herr, gib uns Mut, diese Schritte zu gehen, die uns vielleicht so schwer fallen, aber an deren Ende uns dein Segen erwartet, Herr. Danke, Herr, dass du dich so sehr für jeden von uns interessierst. Wir beten dich an. Amen.